Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Frauenbilder, so etwas hat man ja immer gern in Form von Stereotypen. Heute geht es hier aber eher um deren Vielfalt. Fritzi Massary war eine gewissenhafte Operettensängerin und wurde vom Publikum vergöttert. Die Wiener Volksoper setzt ihr nun in einer eigenen Operettenhommage ein eigenes Denkmal. Eine wichtige Figur für feministische Literatur ist Malina aus Ingeborg Bachmanns gleichnamigem Roman, gerade in einer Bühnenfassung am Berliner Ensemble zu sehen. Und 10 Jahre nach dem Erfolg von Fuck You Goethe ist Jella Haase mit ihrer Rolle als Chantal zurück in den Kinos. Wenn Intellektuellen der Kragen platzt, dann schreiben sie einen offenen Brief. Dieses Mal war es ein Brandbrief. Genauer gesagt sind es gerade 2. Der erste verfasst von 39 Nobelpreisträgern, die damit mehr Hilfe für die Ukraine einfordern. Und den zweiten veröffentlichte jüngst der Historiker Heinrich August Winkler neben 4 anderen Historikerinnen und Historikern. Darin kritisieren auch sie, allesamt SPD-nah, die Positionierung der SPD zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die eine eindeutige Solidarität mit der Ukraine vermissen lasse. Über den Brandbrief, seine Funktion und Wirkmacht gesprochen habe ich kurz vor der Sendung mit dem Publizisten und Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Und meine erste Frage an ihn war: Überrascht es Sie, dass sich zu diesem Zeitpunkt Heinrich August Winkler neben einer Handvoll Kollegen öffentlich zu Wort meldet?
Das überrascht mich in der Tat überhaupt nicht, denn wenn man Heinrich August Winkler kennt, dann kann man sich vorstellen, dass diese ungemein heikle Lage, in der sich ja die Ukraine gerade befindet, und auch das vor dem Hintergrund, dass er bereits frühzeitig gewarnt hat, den Revisionismus Russlands sehr ernst zu nehmen, dass vor dem Hintergrund die Position der SPD-Führung ihn nicht unberührt lässt. Im Gegenteil, dass er hier einen Punkt setzen will und sagen will, wir müssen die Ukraine weit stärker unterstützen, wir müssen ihr militärisch mehr Hilfe angedeihen lassen, andernfalls droht Putin zu gewinnen und damit ein revisionistisches Russland Boden zu gewinnen. Das ist die Intention und das ist aus dem Munde von Heinrich August Winkler und seiner Mitstreiter nur konsequent.
Viele fragen ja jetzt, ob es Aufgabe der Wissenschaft sei, sich in Realpolitik einzumischen. Woran liegt das denn? Die Geschichtswissenschaften, zumindest die, die ideenpolitisch ausgerichtet ist, die hat doch immer wieder politisch Stellung bezogen.
Ja, absolut. Und Heinrich August Winkler ist das beste Beispiel dafür. Es ist ja so, dass sich Historiker, übrigens genau wie ein Mann wie Jürgen Habermas, nicht nur als Wissenschaftler in der Tradition des Public Intellectuals begreifen, sondern eben auch als Intervenierende. Habermas hat immer eine klare Trennung vorgenommen zwischen wissenschaftlichen Erörterungen und dem, was er als öffentliche Figur, Intellektueller tut. Ähnlich sieht das sicherlich Heinrich August Winkler, wobei man sagen muss, er schöpft natürlich aus dem Fundus seines Wissens. Und er als ein Mann, der schon immer in der Tradition eines antitotalitären, sozialdemokratischen Verständnisse stand, also sehr deutlich ein Sensorium dafür hätte, wo ein Staat revisionistisch wird, wo ein Russland wieder aggressiv wird. Er ist natürlich jetzt gehalten regelrecht, so würde ich es begreifen und auch wichtig im Sinne unseres Landes Position zu beziehen. Insofern ist das regelrecht, ich würde es mal hart formulieren, eine Kastration, wenn man einen solchen politischen Mann, einen Homo Politicus darauf beschränken wollte, dass er nur im wissenschaftlichen Raum reden könnte.
Winkler hat ja schon vor geraumer Zeit nicht vor dem Vergleich zurückgeschreckt zwischen Hitler und Putin. Will uns der Brief auch vor der erneuten Instrumentalisierung der Geschichte warnen?
Naja, man muss sich das sehr vor Augen halten, was er schon frühzeitig gesagt hat. Er hat frühzeitig gesagt, ohne irgendwie gleichsetzen zu wollen, dass natürlich im Falle Putins Verhaltensweisen am Start sind, die sich durchaus mit denen vergleichen lassen, die man auch im Falle Hitlers kannte. Und ich will es noch viel deutlicher sagen. Putin selber hat vor geraumer Zeit Hitler in Schutz genommen. In dem bekannten Interview, was er mit Tucker Carlson führte, diesem ehemaligen Fox News, man will es gar nicht Moderator nennen, sondern eigentlich Propagandisten, Verschwörungstheoretiker, sagte er deutlich, Hitler rechtfertigend, Hitler habe doch jedes Recht gehabt, Polen zu erobern bzw. in Polen einzumarschieren, weil die Polen ihm nicht freiwillig das Land gegeben hätten, auf das er ein Recht hat. Das heißt, die Argumentation, eigene Erde zu sammeln, das ist ja genau das, was er im Falle der Ukraine macht, russisches Reich wieder zurückzuerobern. Übrigens immer mit dem Begriff, den Putin sehr früh sagte, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war das Ende der Sowjetunion. Das sind schon Argumentationen, die nicht Hitler gleichzusetzen sind. Putin ist kein Mann, der einen Vernichtungskrieg gegen Juden führen will. Aber es ist eine Art des Umgangs mit Eroberungen, die legitimatorisch damit begründet werden. Das ist ein russisches Reich, das ist Teil Russlands, das es heim ins Reich zu holen gelte.
Wie schauen Sie denn gerade auf den öffentlichen Diskurs, wenn man sich auch das Motto der diesjährigen Ostermärsche anguckt, friedensfähig statt kriegstüchtig? Haben wir es da mehr und mehr mit Lagern zu tun, die sich auch im Diskurs kaum noch aufeinander zubewegen?
Ja, wir haben es leider noch immer mit Lagern zu tun. Auf der anderen Seite muss das, man muss es auch hart sagen, wenn man den Begriff sogar nimmt, der Realität angemessen, den bringt ja Winkler auch ins Feld, man muss es so begreifen, dass es normal ist. Im Falle Putin, da ist tatsächlich diese Gegensetzung, die die Friedensbewegung jetzt aufmacht, verteidigungsfähig, nicht kriegstüchtig, völlig falsch. Denn wir müssen einfach realisieren, einem Land wie Putin, das bellizistischer ist, als man es sich vorstellen kann, kann man nur dadurch begegnen, dass man tatsächlich diese Bundeswehr, die offensichtlich nicht kriegstüchtig ist, wieder zur Kriegsführung ermächtigt. Also, da gilt dann doch leider der alte Satz, wenn du den Krieg verhindern willst, dann musst du zum Kriege rüsten. Du musst dich in die Lage versetzen, einem solchen Diktator in den Arm zu fallen. Und das ist es, was Winkler letztlich will.
Fünf Historikerinnen und Historiker haben in einem Brandbrief die Ukraine-Politik der SPD scharf kritisiert. Und darüber sprach ich mit dem Politikwissenschaftler und Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Anfang der 1970er Jahre, als das geopolitische Gleichgewicht des Schreckens mächtig ins Wanken geraten war, hatte Ingeborg Bachmann ihren Roman Marlina veröffentlicht und viel Kritik dafür bekommen. In der Liebesgeschichte zwischen einer Frau und zwei Männern wurde vor allem eine hysterische Frau gesehen, zudem mit autobiografischen Zügen, was auf die damalige männlich geprägte Kritikerwelt höchst irritierend gewirkt haben muss. Dabei ging es doch eigentlich in dem Roman um mehr, um das Verhandeln von Liebe, Leben und Schreiben. Am Berliner Ensemble hat die junge Regisseurin Fritzi Wartenberg jetzt eine Bühnenfassung von Marlina inszeniert. Barbara Behrendt berichtet von der Premiere.
Etwas grotesk-komisches hat diese insgesamt sehr düstere Inszenierung dann doch. Das Bühnenbild von Janina Kuhlmann. Der Strick, der zu Beginn bedrohlich von der Decke des angedeuteten Wiener Altbaus hängt, neben einem Tisch mit uralter Schreibmaschine und Whisky, entpuppt sich bald als Telefonschnur, an deren Ende ein ebenfalls uralter, gigantischer, schwarzer Hörer. Die Schauspielerin Constanze Becker muss kräftig daran ziehen, bis sich das 3 Meter lange Monster auf die Bühne bewegt. Darauf lassen sich dann allerlei akrobatische Verrenkungen vollführen, die einhergehen mit der Wortakrobatik der weiblichen Ich-Figur. Wenn sie so tut, als hätte sie auf keinen Fall auf einen Anruf von Ivan gewartet und heute Abend ohnehin schon andere Pläne. Der Hörer lässt sich außerdem zur Wippe umfunktionieren und symbolisiert dann die wackelige Autofahrt mit Ivan und den Kindern.
So steigt doch schon ein! Wenn ihr am Sonntag ins Kino geht, dann könnte ich, falls es euch nichts ausmacht, auch mitkommen.
Mit überdimensionierten magnetischen Schachfiguren lässt sich an den Wänden spielen. Die äußere Welt ist hier so verschoben wie die innere der Protagonistin, die man als alter Ego von Ingeborg Bachmann verstehen darf. Die Regisseurin Fritzi Wartenberg setzt Bachmanns Zitat dazu an den Anfang.
Ausdrücklich eine Autobiografie, aber nicht im herkömmlichen Sinn eine geistige, imaginäre Autobiografie.
Das ist natürlich alles andere als subtil. Genauso wenig wie die Kostüme der 3 Schauspielerinnen aus 3 Generationen, die verschiedene Aspekte des einen Ichs spielen. Mewe Metelka, Constanze Becker, Josephine Platt. Alle tragen sie Pagenkopf und Hornbrille, als seien sie eine Mischung aus Bachmann und Max Frisch. An dieser Liebesbeziehung hat die Bachmann schwer gelitten. Ihre pastellfarbenen Kleider sind schwer von den pastellfarbenen Wänden zu unterscheiden, in die das Ich am Romanende verschwindet. Der geliebte Ivan, an den sich die Ich-Figur ausliefert, und der Mitbewohner Marlina, ihr aufgeräumtes Gegenteil, sind hier ganz offensichtlich nur Projektionsfiguren, so wie es viele Interpretationen nahelegen. Marlina kann als innerer männlicher Gegenspieler verstanden werden, der das weibliche Ich schließlich tötet. Doch so überdeutlich Bühne und Figurenzeichnung, so wenig teilt sich darüber mit, was die Regisseurin mit dieser beklemmenden, sprachgewaltigen, imaginären Bachmann-Autobiografie über die Gegenwart zu erzählen hat. Constanze Becker scheint das devote Verhalten ihrer Figur kaum ernst nehmen zu können, wenn Ivan sagt:
Hast du kapiert? Nein, du kapierst ja nicht. Was hast du denn jetzt wieder in deinem Kopf? Kraut? Kaffeeol? Salatblätter? Lauter Gemüse? Jetzt will das kopflose, leerköpfige Fräulein mich ablenken, aber das kenne ich schon.
Josephine Platt gleitet dagegen in die Albtraumsphären des Textes. Die müssen hier allerdings ohne Bachmanns Verweise auf den Holocaust auskommen und wirken daher wie individualtraumatische Exotismen.
Das Eis bricht. Ich sinke bis unter den Pol weg ins Erdinnere. Ich bin in der Hölle. Die feingelben Flammen ringeln sich. Die Locken hängen mir feurig bis zu den Füßen. Spucke die Feuer aus, ich schlucke die Feuer hinunter. Es ist der Weltuntergang.
Die wenigen zentralen, scharfen, poetischen Sätze des Abends, wenn von der Gesellschaft als allergrößtem Mordschauplatz die Rede ist oder vom ewigen Krieg in einem selbst, sie stehen herum wie heimatlose Bonbons. Fritzi Wartenberg hat trotz aller Kürzungen zu viel Ehrfurcht vor diesem Klassiker der feministischen Literatur. Mit antifeministischer Wirkung. Wer den Roman nicht kennt, der sieht auf der Bühne eine bleierne, pathologische Leidensgeschichte einer Frau der 70er Jahre. Das kann weder im Geiste der Autorin noch der Regisseurin sein.
Barbara Behrendt über Malina in einer Inszenierung von Fritzi Wartenberg am Berliner Ensemble. Eine Frau, die weiß, was sie will. So der Titel einer Operette aus dem Jahr 1921 von Oskar Strauss, wurde für eine Frau geschrieben, die wohl weniger durch Willensstärke als durch ihre Bühnenpräsenz hervorstach und beim deutschen Publikum äußerst beliebt war. Fritzi Massary, 1882 in Wien geboren und 1969 in den USA gestorben, eroberte die wichtigsten Operettenbühnen in Österreich und Deutschland. 1932 emigrierte sie. Ihren jüdischen Glauben hatte sie da schon abgelegt und war zum Protestantismus konvertiert und heiratete ihre große Liebe, den Schauspieler Max Pallenberg. Die Wiener Volksoper bringt nun unter dem Titel ein bisschen tralalala, und das ist gar nicht abschätzig gemeint, eine Hommage an Massary. Was erzählt Regisseurin Martina Gredler uns da? Einfach ihre Biografie? Das habe ich unseren Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs heute Nachmittag vor der Sendung gefragt.
Die Biografie weitestgehend ja, aber es geht weniger jetzt um ein chronologisches Erzählen auch der Biografie von Max Pallenberg, sondern es ist eher wirklich die Idee, nochmal diese beiden Figuren in die Volksoper zu holen in Form einer großen Revue. Das ist das Eigentliche dahinter. Es gibt ein paar Videoprojektionen, es gibt auch zu sehen Fritzi Massary in einem Interview, immer wieder mit einzelnen Statements, und daran schließen sich dann Einzelszenen an mit den beiden Darstellern auf der Bühne. Aber die Show, die Unterhaltung steht doch absolut im Zentrum. Es ist auch keine jetzt irgendwie psychologische Studie oder die Studie einer Beziehung.
Es spielen Ruth Brauer-Quamm, die schon einmal einen Massary-Abend gestaltet hat. Dazu kommt der Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader als Max Pallenberg. Wie meistern die beiden denn ihre Rollen?
Das sage ich Ihnen sofort, aber ich glaube, wir hören sie mal kurz.
Er schläft am Montag und am Freitag nicht zu Hause. Ja, warum soll so ein Mann kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben! Kein Verhältnis haben! Sowas könnte.
Das macht schon Spaß, den zuzuschauen. Also ganz am Anfang kommt Ruth Brauer-Quamm als Huhn auf die Bühne, als gleichsam Operettenhuhn, und muss sich dann da herausschälen. Man denkt zuerst, warum jetzt unbedingt diese Idee? Ja, aber dann sieht man historische Bilder und stellt fest, dass also die gute Fritzi Massary durchaus eben Lust an der Verwandlung, an der Verkleidung hatte und auch eben, wenn man so will, am szenischen Karlauer oder am Ausstattungskarlauer. Und das nimmt diese Inszenierung schon auch auf. Also auch Robert Palfrader als Max Pallenberg darf dann in Tierform zunächst erscheinen. Und irgendwann schälen die beiden sich aus ihren Kostümen heraus und dann spielen sie sich die Bälle sehr, sehr schön zu. Bei Brauer-Quamm ist das, ja, also ich muss sagen, eine sehr körperliche Geschichte. Die wirft sich wirklich in diese Partie hinein. Da ist auch gerne mal der Hang zur Schmiere, zum Utrieren irgendwie ganz bewusst da. Und Robert Palfrader kann erstaunlicherweise auch ganz gut singen, was wir schon gehört haben. Er hat sich das auch angeeignet und das passt im Zusammenspiel, finde ich, insgesamt sehr gut. Es ist ein Abend von ungefähr 1,25 Stunden, also durchaus sehr kompakt, aber eben in musikalisch großer Besetzung. Denn es spielt das Orchester der Volksoper in mittlerer Besetzung jetzt zwar, aber es sind doch die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne zu sehen und zu erleben.
Ja, am Pult des Volksopernorchesters steht Adam Bensby. Er spielt auch Klavier. Kennen ihn ja von diversen Barry Kosky-Produktionen an der Komischen Oper Berlin. Weht nun also auch ein Hauch oder vielleicht sogar ein Kosky-Sturm, nicht nur durch Berlin, sondern auch durch die Wiener Volksoper?
Ja, Bensby, der eben auch am Klavier wunderbar diese einzelnen Nummern begleitet, die die beiden da zu singen oder zu performen vielmehr haben, macht das sehr, sehr gut. Er spricht auch lautlos die Texte mit. Also er ist ja eigentlich der Fachmann für dieses Repertoire und das gelingt, finde ich, wirklich sehr, sehr gut, ist sehr, sehr auf den Punkt. Es gibt dann auch noch gegen Ende hin das Melancholische wirklich an dieser Geschichte, weil ja eben Pallenberg abgestürzt ist mit dem Flugzeug und eben die große Liebe von Fritzi Massary auf diese Weise ihr abhanden kam. Da wird es für einen Moment sehr still, sehr ruhig. Ansonsten merkt man auch, das ist sehr selbstbewusst, wie diese Künstlerin aufgetreten ist. Das merkt man in ihren Statements und das merkt man sozusagen auch in der Übertragung jetzt durch Ruth Brauer-Quarm in der Volksoper.
Ein bisschen Tralalala. Eine Operettenhommage an der Wiener Volksoper für Fritzi Massary, Jörn Florian Fuchs war das. Fuck You Goethe, das war ein Riesenkassenschlager. Insgesamt sahen die Filme, drei waren es an der Zahl, mehr als 21 Millionen Zuschauer. So viel Erfolg schreit natürlich nach einer Fortsetzung und die kommt jetzt endlich in die Kinos. Mehr als 10 Jahre nach Fuck You Goethe ist Chantal, das Mädchen aus schwierigen Verhältnissen, erwachsen geworden. Das könnte man zumindest von ihr erwarten. In Chantal im Märchenland übernimmt Jella Haase in einem Spin-off nun die Hauptrolle. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Was ist Chantal denn so für eine Figur?
Na, sie ist ja die Kultfigur aus dem Fuck You Goethe-Film, kann man sagen, mit ihrer liebenswerten Mischung ja, aus polliger Chuzpe und Doofheit. Und inzwischen ist jetzt in diesem Film ist ihre Schulzeit ein Weilchen her und Chantal hängt ein bisschen durch. Bewerbungen für eine Ausbildung schreibt sie keine aus Angst vor Ablehnung und sie versucht sich als Beauty-Influencerin, hat aber nur 349 Follower, also das passt jetzt auch nicht so ganz. Und dann passiert's und gemeinsam mit ihrer besten Freundin Zeynep entdeckt sie einen Zauberspiegel. Das ist sozusagen der Beginn und dieser Spiegel, der bringt diese beiden Mädchen ins Märchenland der Brüder Grimm, transportiert sie sozusagen da hinein. In eine Welt der bunten Schlösser und Prinzen und Drachen. Und es schwimmen verschiedene Fetzen von Märchen herum. Dornröschen, Hänsel und Gretel unter anderem. Und für Chantal alias Jelle Haase passt natürlich das ganz prima, weil sie dann als Prinzessin mit ihren Selfies Beauty-Content produzieren kann. Auch mit den gewohnt prolligen Sprüchen wie, ey, bin ich eine Assi-Prinzessin? Oder auch das Wort, Zitat, Fotze findet Eingang in die Märchenwelt als geheimnisvolle Ehrbezeichnung.
Gut, das klingt jetzt eher nach Bling Bling und Oberfläche. In Fuck You Goethe könnte man das ja auch meinen, aber da buddelt ja der Bankräuber durchaus unter der Schule weiter nach unten, sucht nach einem Schatz, kann man metaphorisch durchaus deuten als Tiefenbohrung, auch nach Kultur vielleicht und Bildung. Wie sehen Sie den magischen Spiegel? Kann man dem auch so etwas zuschreiben oder ist das zu viel verlangt?
Naja, das ehrt natürlich den Film als Sinnbild. Man kann aber auch sagen, dass der Film hier wirklich auch ein Spiegel der gegenwärtigen Trends zur Wokeness ist. Zumindest die Märchen sind das in diesem Film. Der Prinz ist schwul und steht auf seinen Knappen und die diensthabende Prinzessin, die kann mit Schwertern viel besser umgehen als ihr Mann. Und Hexen sind hier Frauen, die vom Patriarchat wegen ihrer Weisheit verfolgt werden. Und gemeinsam mit Chantal stellen wir eben fest, dass die Gebrüder Grimm all das in ihrer Überlieferung verfälscht haben. Also Märchen als Fake News gewissermaßen. Und diese Pointe wird auch ziemlich breit getreten. Und nebenbei werden auch noch allerlei Fantasy-Motive aus Großproduktionen verwurstet, was völlig okay ist. Und der Film ist, wenn man im Spiegelbild bleibt, ist ja vor allem ein Spiegel der Geschäftstüchtigkeit der Firma Constantin. Die kippt hier nämlich ihre ganzen Alt- und Noch-Stars auf die Leinwand. Also Nora Tschirner, Elias Mbarek, Alexandra Maria Lara unter anderem. Und es gibt auch ein, muss man sagen, echt brutales Product Placement. Also Drogeriemärkte, Fastfood, Smartphone-Werbung, alles dabei.
Gehört zum Geschäftsmodell auch ein gewisser feministischer Ansatz, so wie der in Barbie, nur nicht in Pink und Plüsch, sondern eher in Hellblau, was Lied und Nägel anbetrifft?
Ja, das kann man sagen auf der oberen, auf der ja, äußeren Ebene. Aber der Film läuft natürlich auch seiner Botschaft zuwider. Also auf der äußeren Ebene geht es um Chantals weibliches Empowerment, um die Unabhängigkeit vom Traumprinzen, um die Abkehr von Social Media und gleichzeitig badet die Kamera in rosaroten Palastambientes und Tüllroben und Samtroben und Social-Media-Content ist ständiges Thema. Aber der Film wird natürlich kein Aufklärungsfilm sein. Das ist ein Fuck-Yo-Goethe-Spin-Off und ein Laufsteg für Jelle Hase als Prollprinzessin.
Ja, noch kurz zu ihr. Als Jelle Hase in Fuck-Yo-Goethe Chantal spielte, da war sie Anfang 20, jetzt ist sie über 30. Ist sie denn mittlerweile erwachsen geworden?
Also ich muss erst mal sagen, sie spielt das toll, die Jelle Hase, wirklich mit ihrer Kreuzberger Street Credibility, auch die Wortneuschöpfungen aus Unwissenheit, die legt sie wunderbar hin, zum Beispiel die Prophezeitung, die sich erfüllen wird. Und es liegt aber, Sie haben es schon angedeutet, eine kleine tragische Pointe in dieser Rolle. Die Figur der Chantal wird sich emanzipieren von Rollenbildern, von Körperbildern, vom männlichen Blick, vom ja, Repräsentationswahn von Social Media. Aber die Schauspielerin Jelle Hase, mittlerweile eben über 30, die scheint gefangen zu sein, eigentlich im Konstantin-Fluch, im Fluch, die ewig halbwüchsige Göre, die liebenswerte Doofe zu spielen. Ich würde sagen, nach Chantal im Märchenland sollte mal für Jelle Hase Schluss sein mit Chantal. In allen Ehren.
Viel himmelblau und bunt lackierte Nägel. Die Konstantin-Produktion Chantal im Märchenland kommt passend zu Ostern in die Kinos. Und darüber sprach ich mit Katja Nikodemus. Vielen Dank. Während die sogenannten RKI-Files für kontroversen Gesprächsstoff sorgen, kommen aus dem Bereich der Künste gute Nachrichten im Zusammenhang mit den Maßnahmen während der Pandemie. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die British Academy hat ein internationales Forschungsprojekt abgeschlossen und ausgewertet, das staatliche und nichtstaatliche Förderungen für die freien Künste in den G7-Staaten in der Corona-Zeit verglichen hat. Am Projekt beteiligt war auch die Goethe-Universität in Frankfurt. Die Studie zeigt nun, dass das deutsche Förderprogramm Neustart Kultur mit insgesamt 2 Milliarden Euro im internationalen Vergleich doch besonders ist, wenn auch für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler mit deutlich mehr bürokratischen Hürden verbunden war. Insgesamt wurde auch sehr positiv bewertet, dass die Politik hierzulande den Stellenwert der Kultur für das Land immer wieder klar formuliert hat. Nicht ganz so positiv sah es laut Studie mit digitalen Strategien an den Häusern und in den Institutionen aus, gerade in den ländlichen Regionen. Ein weiteres Fazit: die deutschen Bühnen müssten barrierefreier werden und Minderheiten stärker berücksichtigen. Insgesamt schnitten Deutschland und Kanada mit ihrer Unterstützung für Künstlerinnen und Künstler aber deutlich besser ab als die anderen G7-Länder. Und noch ein Corona-Nachklapp. Die Berliner Kulturverwaltung hat heute Zahlen zu den Besuchern öffentlich geförderter Bühnen und Konzerthäuser für das Jahr 2023 veröffentlicht. Mehr als 3 Millionen zahlende Menschen kamen in die Häuser und damit sei Berlin noch nicht ganz, aber fast schon auf Vor-Corona-Niveau. Der Friedrichstadtpalast lockte die meisten Besucherinnen und Besucher, nämlich knapp 460.000. Dann folgen die Deutsche Oper und danach die Berliner Philharmoniker. Berlins Kultursenator Joe Cialo interpretierte die Zahlen positiv. Der Hunger des Publikums sei zurück, sagte er. Das British Museum in London hat einen neuen Direktor und mit dem wird jetzt vielleicht mal gründlich aufgeräumt. Nicholas Cullinan, bislang Chef der National Portrait Gallery, folgt auf den deutschen Hartwig Fischer, der wegen einer Diebstahlserie zurückgetreten war. Rund 2000 Objekte waren verschwunden im British Museum. Das Museum, 1753 gegründet, hat eine riesige Sammlung, die allerdings nicht sehr übersichtlich inventarisiert war, weswegen die fehlenden Objekte 10 Jahre lang gar nicht auffielen. Cullinan wird sich als neuer Direktor dann auch zu den Diskussionen um Rückgabeforderungen der Benin-Bronzen- und Parthenon-Skulpturen positionieren müssen. Sowas nennt sich ja dann gerne euphemistisch Job mit Herausforderungen. Und zum Schluss noch eine Meldung zu Tieren im Weißen Haus in Washington. Die haben da eine lange Tradition. Es gab nicht nur Hunde und Katzen, auch Alligatoren, Waschbären, Antilopen und Schwarzbären. Und nun könnte auch aus den Kinderbüchern über die First Pets, also die präsidialen Haustiere, eine Tradition werden. Präsidentengattin Jill Biden wird im Juni ein Buch veröffentlichen, Willow, the White House Cat.
In den Informationen am Abend geht es gleich unter anderem um einen Grenzwert für Cannabis am Steuer. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.